habe jetzt lediglich eine halbe Minute geschwiegen. Und man merkt schon, wie man dann ein bisschen kribbelig wird. Ja, kann der nicht reden? Will der nicht reden? Was denn hier los? Bevor ich jetzt einfach anfange, wollte ich mich noch schnell vorstellen. Thomas Karker aus Bremen. Ich bin ein Mitarbeiter jetzt im Gemeindehilfsbund. Und wir haben seit einigen Jahren auch hier ein Passionswochenende und sehen, wie nötig das einfach auch ist, dass wir über die Passion Jesu nachdenken. Ich habe diesmal die 7 Einheiten, die wir von Freitag bis heute durchgenommen haben, Passionsemotionen genannt. Wird man denken, huch, was denn das? Ja, wir haben uns über die Tränen Jesu unterhalten. Wir haben uns über den Zorn Jesu ausgetauscht. Wir haben gesehen, wie Jesus in der Versuchung war. Und heute als Abschluss wollte ich einfach dieses redende Schweigen uns ein wenig nahe bringen. Auch das gehört zum Leiden Jesu dazu. Mutet einem vielleicht etwas seltsam an, aber es ist einfach so. Und ich habe solche Perlen in der Vorbereitung gefunden, dass es mir immer wieder Freude macht, das dann auch weiterzugeben. Als Schwabe hoffe ich, dass man mich auch im Norddeutschen etwas versteht. Sollte jemand Schwierigkeiten haben, dann melde sich bitte ganz kurz durch ein Handzeichen. Dann werde ich es noch einmal auf Norddeutsch übersetzen, wenn das so ist. Okay. Ja, wir sind seit 1988 emigriert, sage ich mal so, aus Württemberg hier nach dem Norden. Und ja, damals war die Lehrerschwemme so, dass von 50 Anwärtern keiner eine Stelle bekommen hat. Und damit war dann schon klar, dass, was hier ablaufen sollte. Noch ein bisschen näher, ich brauche es aber nicht verschlucken, ja? Okay, alles gut. Noch ein bisschen höher. So. Also sehen tut mich jeder, aber verstehen, es liegt nicht am Schwäbischen, ja? Gut, dann bin ich ja da schon mal dankbar. Ja. Wir wollen zu diesem redenden Schweigen uns Matthäus 27, ich habe es leider jetzt nicht hier, in der Regel verteile ich dann solche Beipackzettel für die Predigt, sage ich es immer. Ja, bei Risiko und Nebenwirkungen fragen Sie bitte den Pfarrer oder den Prädikanten. Ich bin also Religionslehrer und Prädikant auch in der BEK, Bremische Evangelische Kirche, und damit auch, wie soll ich sagen, hier mit einer Albe versehen. Das haben wir uns so gedacht, dass man das einfach so als liturgisches Element mit hineinnimmt. Matthäus 27, 11 bis 14, wer eine Bibel dabei habe, schlage sie doch auf. Jesus aber stand vor dem Statthalter. Der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach: Du sagst es. Als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht? Wie habt ihr dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass sich der Statthalter verwunderte. Lieber Herr, gib jetzt Licht von oben für dieses Wort. Amen. Gerade noch hat Jesus geschwiegen. Fest und frei hat er jetzt zu dem Richter geredet. Und eben noch hat ihn Pilatus ja gefragt: Sag mal, bist du der Judenkönig? Und Jesus hat geantwortet: Ja, du sagst es, ich bin ein König. Und wie dann die hohen Priester ihn fragen: Du, wie ist das? Da schweigt er. Das ist doch seltsam. Pilatus sieht ja Jesus flehentlich an: Jetzt sag doch was! Es kann doch nicht angehen, dass du so lange schweigst. Und die Antwort ist nichts. Gar nichts. Pilatus: Weder hörst du nicht, wie hart die dich verklagen? Und Jesus antwortet ihm nicht mehr, nicht auf ein Wort. Und der Pilatus hat sich verwundert, so wie wir uns auch verwundern würden. Der redet gar nicht mehr. Ja, wieso redet er nicht? Jeder andere hätte in dem Moment wahrscheinlich, wo es um Leben und Tod ging, alles zusammengerafft, was er nur an Gedanken, Argumenten und Dingen vorbringen könnte, die ihn ein wenig entschuldigen und entlasten könnten. Aber Jesus schweigt. Jeder andere hätte Belege für die Anklage gefunden oder gefordert. Aber Jesus schweigt. Jeder andere hätte von den verlogenen Anklagen an das Gewissen des Volkes Rechtschaffenheit und das Rechtsgefühl appelliert, aber Jesus appelliert an niemanden, Jesus schweigt. Ja, wir merken ein wenig die Brisanz und die Frage, die sich aus dem Ganzen ergibt. Ich habe 4 Punkte mitgebracht. Jesus, erhabenes Schweigen, Jesu unheimliches Schweigen, stellvertretendes Schweigen und vorbildliches Schweigen. Wir fangen natürlich mit Punkt 1 an, das ist klar. Schweigt Jesus etwa aus Schwäche oder Ohnmacht? Wir wollen ja einfach mal die Gründe ein wenig finden. Weil er gar nichts vielleicht sagen wusste. Nein, Schwäche war es nicht. Er hat ja in Gethsemane das bewiesen. Die Soldaten kamen auf ihn zu. Sie sagten, bist du der Jesus von Nazareth? Jesus schweigt da nicht. Er sagt, ich bin es. Die Wirkung dieser Worte war ja gewaltig. Der schmeißt mit einem Wort eine ganze Legion Kriegsgerät und Kriegsleute einfach um. Es steht da, sie fallen um wie die Mücken. Das ist kein Schwächling oder keine Ohnmacht, die er hier zeigt. Ja, vielleicht schweigt er jetzt aus Verlegenheit, Befangenheit, als er sich hier bei den hohen Priestern, dem Landpfleger und König Herodes einstellen muss und die Frage kommt, ja, nein, auch Menschenfurcht, Befangenheit war das nicht. Wie der hohe Priester ihm auffordert, bist du der Sohn Gottes, sag es uns, sagt er frank und frei, du sagst es. Und dann fuhr er in majestätischer Weise als König fort, ihr werdet sehen, des Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen mit des Himmels Wolken. Schau, das ist auch keine Befangenheit. Ja, Pilatus fragt ihn, du bist doch ein König, bist du ein König? Da antwortet Jesus, du sagst es. Ich bin ein König, ich bin geboren, in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Und das ist ja auch nicht Bestürzung, wie wir vielleicht denken könnten, dass er gar nicht recht weiß, was soll er da antworten. Nicht im Entferntesten. Es ist auch nicht unter seiner Würde, wie wir vielleicht denken könnten, na, also ich als König, jetzt soll ich diesem Hanswurst da noch eine Antwort geben, das geht ja überhaupt nicht. Nein, er hat alle, den Pilatus, Herodes und die hohen Priester, so unendlich lieb. Vater, vergib ihnen. Das ist eigentlich die Antwort für diese Herren, die hier Antwort von ihm fordern. Es ist auch keine Menschenverachtung oder Geringschätzung. Nein, das ist es nicht. Ja, was ist es dann? Fragen wir uns doch glatt. Die erste Antwort, die ich habe, er schwieg, auf dass die Schrift erfüllt würde. Wir merken, es sind Argumente, die außerhalb von Jesus ihren Raum haben. Es heißt, und wir haben es gerade in Jesaja gelesen, er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt. Aus dem Grunde hat er, und wir werden nachher auch noch die Zusammenhänge etwas näher uns anschauen müssen, hat er geschwiegen. Das ganze Leben war ein Erfüllen der Schrift Gottes. Leiden und Sterben waren dort schon lange vorgeschattet und präsentiert. Auch das Schweigen Jesu ist dort zur Sprache gekommen im Alten Testament. Er schwieg, weil es der Wille Gottes war. Das ist das Ganze. Er wusste im Voraus, wie dieser Prozess ja endet. Er wusste, dass er in die Welt gekommen ist, um als Erlöser dort tätig zu sein.
Er wusste, dass das Kreuz letztendlich auf ihn wartet. Der Geist Gottes hat Jesus auf das Kreuz hin bewahrt, dass er dort hinkommen kann. Das ist das. Und jetzt sagt er mit voller Bereitwilligkeit, ich gehe den Weg ans Kreuz. So wie ihn der Vater schon vor Tausenden von Jahren in der Schrift bezeugt hat. Das wäre der erste Punkt, warum Jesus hier schweigt. Deswegen erhabenes Schweigen. Der zweite Punkt, warum Jesus hier schweigt, für sein gutes Gewissen ist das ein Zeugnis. Das Bewusstsein, dass hier er für eine gerechte Sache unterwegs ist und nicht als ein Lotterbube oder sonst irgendein Gauner, sondern als Sohn Gottes hat er jetzt die Aufgabe, uns die Gerechtigkeit für diese gerechte Sache, die er hier vertritt, zu erfüllen. Deswegen diese tiefe Seelenruhe, ja, bei diesem infamen Prozess. Roger Libby hat für diesen Prozess 20 Punkte notiert, die eigentlich hätten überhaupt nicht stattfinden dürfen. Ein hoher Priester darf sich nicht sein Priesterkleid zerreißen und, was dort abgelaufen ist. Und trotzdem schweigt Jesus. Wir kennen doch das. Werden wir ungerecht beschuldigt? Na, da erkennt man uns doch, was da für Vulkane in uns sind. Da kochen wir doch über. Ach so, wie der Kochtopf, wo wir vergessen haben, schnell abzuschalten. Da pfeift es richtig raus aus allen Ohrenlöchern. Ja, so ist doch das. Aber hier sehen wir ein Zeugnis einer wunderbaren Erhabenheit in diesem Schweigen über diese Ungerechtigkeit. Und das ist ein erhabenes Schweigen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Jesu unheimliches Schweigen. Ja, das ist unheimlich, wenn einer nicht mehr redet. Ich hatte einen Schüler, der war immer ein bisschen renitent. Und beim Elternabend kam die Mutter und die Tochter. Ich war verwundert, weil aus Sri Lanka kommt immer der Vater. Und ich fragte, wo denn der Vater sei, ob er krank sei. Und dann sagte die Mutter, sie fiel sofort in Tränen, der Vater hat seit 7 Jahren in der Familie nicht mehr gesprochen. Da wusste ich, was los war. Schweigen ist oftmals schlimmer als eine heftige Schelte. Jesus schweigt hier zum Gericht. Was ist denn zwischen Reden und Schweigen vorgefallen? Das müssen wir uns jetzt ein wenig genauer anschauen. Pilatus fragt Jesus, ja, du bist ein König, ja? Jesus antwortet, ja, du sagst es, ich bin ein König. Und er sagt ihm etwas, das er für die Wahrheit zeugen soll. Und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wendet dieser Pilatus Jesus den Rücken zu, wie wenn ich mich jetzt umdrehen würde und sage, ja, was ist Wahrheit? Und lässt Jesus eigentlich mit dieser Bestürzung und Befremdung alleine. Und jetzt sehen wir, Jesus antwortet nicht mehr. Wem der König der Wahrheit auf unsere Fragen Antworten gibt und wir dann ihm den Rücken zukehren, für den hat Jesus keine Antwort mehr. Merken wir das? Da schweigt Jesus. Darf man einem König, der seine königliche Würde dokumentiert hat, gesagt hat, ungestraft den Rücken kehren? Nein. Pilatus hat es getan. Und noch mehr, er hat dem König der Wahrheit den Rücken zugedreht. Eigentlich ein absolutes No-Go. Wer Jesus den Rücken zuwendet, wo er auf unsere Fragen uns gnädiglich Antwort gibt, für den hat Jesus kein Wort mehr. Merken wir was? dieser Mann, dieser Pilatus, in seinem rettungslosen Weltsinn hat sich selbst hinausgekegelt. Zwei Stellen haben wir noch. Ich habe sonst für die Teilnehmer immer auch Bilder hierfür, aber diesmal habe ich nur am Anfang und am Ende ein Bild. Am Anfang war der Pilatus zu sehen und am Ende haben wir nochmal den Herodes. Und jetzt sehen wir in der Mitte den hohen Priester und der fragt ihn ja auch, ja, und Jesus antwortet nicht mehr. Antwortest du nichts, was die sagen? Hier hat die Lüge das Zeugnis gegen sich selbst in ihrem Gewissen. Wo der Mensch aus Verstocktheit mit hörenden Ohren gar nicht mehr hört, so war es bei dem hohen Priester. Antwortest du nichts? Die werden ja sogar noch lautstark, fragt dieser Heuchler. Und doch hat er die Antwort schon lang in seinem Gewissen. Was hätte Jesus da noch reden sollen? Was hätte er noch sagen sollen? Jedes Wort wäre schwächer gewesen als das Wort, was die hohen Priester in ihrem Gewissen laut und deutlich vernommen haben. Oh, dass das Gewissen in ihm zur Sprache gekommen wäre bei dem hohen Priester. Da hat Jesus geschwiegen wegen der rettungslosen Verstocktheit dieses Mannes. Wir kommen zum dritten, dem Herodes. Oh, da sind ja manche Hoffnungsschimmer zu sehen. Ja, wirklich. Der Mann war ja froh, Jesus zu sehen. Mensch, toll, endlich. Jetzt kann der mal hier eine Show abziehen. Und da kriegen wir mal wieder, was damals im Fernsehen noch nicht möglich war, geboten. Boah, das ist doch eine Sache. Und es heißt dann, er fragt ihn mancherlei. Jesus antwortete nichts. Wieder dieses beklemmende, bedrückende Schweigen, wodurch der Herodes so ein lustiger Kerl war. Ja? Es ist Zeit zu schweigen, wo rettungslose Schwäche und Unempfindlichkeit die Fähigkeit zu verstehen raubt. So war es bei Herodes Antipas, dem Vierfürsten in Galiläa, da schweigt Jesus. Ist eigentlich seltsam, obwohl er hier uns doch etwas sympathischer erscheint als die beiden anderen Herren. Er hat ja so ein bisschen Interesse gezeigt. Und er hat sich ja auch nicht gescheut, den eingekerkerten Johannes des Täufers gar kein Todesurteil zu sprechen. Ach, der Jakobus wurde enthauptet. Zack. Das war ein Schauspiel. Und Petrus war dann am nächsten Tag dran, aber da hat er sich verkalkuliert. Und wir lesen in Markus 6 die unerwartete Nachricht, dass er den eingekerkerten Johannes sogar noch besucht. Hoi. Ja, wie das? Und wollte nach Rat fragen. Also da ist doch Hoffnung da, nicht? Und so ist das Wohlgefallen des Königs über Johannes doch ein positives Zeichen, könnte man sagen. Ja, dieser Herodes muss doch Interesse an Religion und auch an ja, diesen Dingen gehabt haben, der Ewigkeit. Ja, und jetzt ist es, Jesus schweigt. Gerade das Schweigen vor ihm richtet diesen Mann in seiner Religiosität, die dieser schwache Wollüstling auch hat. Er hat sie ohne weiteres, kein Thema. Aber wir müssen sehen, wie sich's auswirkt. Das ist es gewesen. Dieser schwache Sündendiener hat letztendlich des Bruders Weib entführt. Und das hat ihm Johannes vorgehalten. Er hat gesagt, du bist ein Ehebrecher. Das müsste man heute auch manchem sagen. Dafür hat er zum Lohn den Kerker bekommen, gesiebte Luft. Wer sich der Weltlust zum Knecht macht, hat die Herrschaft über seinen Willen verloren. Seht dieses furchtbare Beispiel dieses Schwächlings. Er lässt sich ja von diesem Bußprediger etwas sagen und entlässt ihn doch nicht. Das wäre doch eigentlich naheliegend. Er vermag dem Reiz dieser Frau, dem Sinnesrausch eines einzigen Abends nicht zu widerstehen. und hat dann nichts anderes im Sinn, als sein übereiltes Versprechen einzulösen. Das ist der Wert der Religiosität, jener Fleischesdiener, jeder Götzendiener, könnte man sagen, die keine Herrschaft über ihren Willen haben. Gute Gedanken, schöne Reden, zuhauf, natürlich. Aber sobald es zur Tat kommt, versagen sie jämmerlich. Vielleicht auch wollen sie gar nicht. Wir sehen das ja heute auch überall. Schöne Sprüche und hinterher kann man sich so schlecht erinnern. Man weiß von nichts. Genau dasselbe Spielchen, was wir hier sehen. Das ist gar nicht neu. Das ist gar nicht neu. Und jetzt sieht man, dass die Fantasie mit der Religion spielt. Macht der Wille aber nicht ernst, die Sünde auszumerzen, dann wird sie die Sünde gebieren. Das ist es. Deswegen schweigt Jesus vor diesem rettungslosen Schwächling. Ja, es ist ein unheimliches Schweigen. Da redet Jesus noch und sucht noch einen Faden des Anknüpfens irgendwo zu finden. Eine Faser der Empfänglichkeit, gibt es die noch? Und er schweigt, wo er das selbst nicht mehr finden kann. Wo Jesus redet, da klopft er an. Wo Jesus schweigt, bricht er ab und gibt auf. Das macht sein Schweigen so unheimlich. Und hier ist das Schweigen das anhebende Gericht. Noch heute redet Jesus ja auf vielerlei Weise. Er redet durch das Wort, er redet durch die Geschichte der Kirche, er redet durch die Zeugen der Zeit und er redet auch durch die Zeichen der Zeit und klopft an unserem Geschlecht an. Wollt ihr nicht hinhören? Es ist noch Gnadenzeit. Wollt ihr nicht bedenken, was zu unserem Frieden, zu eurem eigentlichen Frieden dient? Nicht Waffenschweigen. Du brauchst den Frieden mit Gott. Und es prallt alles stumpf ab an dem, was sie letztendlich eigentlich wollen. Er bekommt auch dann keine Antwort mehr. Dass der König der Wahrheit den Rücken zugedreht kriegt, das bedeutet immer, Jesus fängt zum Schweigen an. Und wie haben wir das heute? Ich bin öfters auf der Straße und man sieht, 70% der Deutschen, brauche ich nicht. Lassen Sie weggehen, Sie haben schon alles. Und man hat ganz fadenscheinige Argumente. Und von unseren Ausländern, die da sind, sie nehmen ungefähr 70%. Oft auch in ihrer Sprache etwas. So sehen wir, dass das Verhältnis sich umgekehrt hat. Es muss aber ein Umkehren auch in unserem Volk geben. Jesus klopft noch an. Wenn er schweigt, redet nur noch das Gericht. Und wie die Großen, so im Kleinen. Mensch, wie oft hast denn du geredet und seine Führungen gekannt und erlebt? O mein Heiland, wenn es sein muss, so schlag mich mit deiner Hand, dass ich doch deine Stimme lernen könnte, deine Stimme höre wieder. Lass meine Seele erheben von deiner richterlichen Stimme bis an die Grenzen der Verzweiflung. Aber schweige nicht. Verstumme mir nicht. Deine suchende Stimme der Liebe und der Wahrheit, dass sie in meinem Herzen wieder zu hören ist. Seht, liebe Mitsünder, der Herr schweigt zum Gericht und so schweigt er oft auch bei Menschen gegenüber. Ja, in früheren Jahren hat man ja viel gehört, dass Jesus auch verachtet und es ist ja heute noch viel schlimmer. Und jetzt sind sie dahingegeben, in bösen Gesellschaften, in schlimmen Verhältnissen, wenn sie gar kein Gotteswort mehr und kein Gotteswort sie mehr finden kann. Das ist einfach, ja, traurig. Das macht uns traurig. Und dass es dann endet wie bei König Saul. Er sucht händeringend und kriegt kein Wort Gottes mehr. Und ich denke, das wollen wir auch nicht verwechseln mit der Zeit der Anfechtung, die uns immer wieder Gott auch zuschickt, wo er sich verbirgt und stille ist. Und dann aber zu seiner Zeit uns wieder erquickt und viel reicher erquickt als vorher, wenn wir sein Wort hören. Und wenn wir ausharren müssen im Glauben und im Hoffen und im Lieben, ja, für Ungläubige aber kommt das, wenn Gott nicht mehr redet, die Zeit des Gerichtes. Und so schweigt der Herr auch oft über ganzen Familien, wo kein Gottsuchender mehr da ist. Vielleicht erinnerst du dich in deine Familie und bist vielleicht traurig, dass du der Einzige bist, der dort zum Glauben gekommen ist. Und alle spotten nur noch. Alle schließen dich aus. Bei dem kann man ja gar keine Witze machen. Und mehr. Merken wir das, wie schlimm das ist? Aber es ist so. Es ist ein Mahnruf. Und zuletzt tut er die gläubigen Pfarrer und Prediger zum Schweigen bringen, weil sie wegsterben oder wegziehen. Das Schweigen Jesu zum Gericht. Und doch ist es eine Liebe, die eingehüllt ist noch und bei unserem Rufen und Schreien sich entfalten möchte. Heute heißt es, heute, so du seine Stimme hörst, verstopp dein Herz nicht. Komm. Ein dritter Punkt. Jesu stellvertretendes Schweigen. Sieh deinen schweigenden Heiland jetzt im Gericht. Und so müsstest du letztendlich verstummen mit deiner Schuld im Sterben und einmal in dem großen Gerichtstag. Und weil Jesus jetzt für mich verstummt, so steht er hinter mir, um für mein versagtes Schweigen letztendlich sein Schweigen einzusetzen. Bekenne es doch vor Gott. Wir haben doch einen Heiland, der mit offenen Armen dasteht und wartet, dass du ihm sagst, du, ich habe mich dieser Sünde schuldig gemacht. Ich habe dummes Zeug rausgeredet. Ich habe dich verleugnet. Ich habe mein ganzes Leben in eine andere Richtung als in deine Richtung geschwenkt. Wirf meine Missetat, wirf sie hinter dich, lieber Heiland. Dort bist doch du am Kreuz für mich gestorben. Hilf mir heraus aus meiner Gottlosigkeit, aus meiner Gedankenferne, aus dem, was mir so wichtig ist, dass ich wieder in deine Spur hineinkomme. Du hast doch meine Sünde, meine Schuld getragen, auch das Reden. Und gerade an dieser Stelle hat er meine Schuld durch sein Schweigen getragen, mein unrechtes Reden. Ich werde gleich noch einige Punkte nennen. All das Lästern und Fluchen hat er gebüßt, was über unsere Lippen geht. All den Missbrauch des heiligen Gottesnamens, alles falsche Schwören, Lügen und Trügen, alles Besprechen, was ja hier oben in diesem nördlichen Bereich relativ häufig vorkommt. Man benutzt diesen dreieinigen Namen als eine Zauberformel und es ist Okkultismus, dass die Leute gar nicht wissen, was sie da machen. Hauptsache die Pickel gehen weg oder die Gürtelrose oder was weiß ich. Und man merkt gar nicht, wie man hier letztendlich Jesus den Abschied gegeben hat. Wie viel wird gelogen, auch unter gläubigen Leuten? Ach, eine kleine Notlüge, du, das ist einfach so gewesen. Ja, in der Politik, wie viel lästerliche, geschäftliche Dinge werden dort vorangetrieben und man lügt ohne Ende. Ein Lügner kommt nicht ins Reich Gottes. Offenbarung 22, darfst du das lesen. Die Höflichkeitslügen im gesellschaftlichen Leben und nicht nur im geschäftlichen Bereich. Mir sagte auch einmal, ich habe im Fahrradgeschäft gearbeitet bei einem Freund und da hat jemand 4 Autoreifen gekauft und ich wollte dann den Betrag eintippen. Er sagt dann, nee, Thomas, nee, nicht eingeben. Ich sage, wieso nicht eingeben? Ah, der Steuerberater sagt, 2% vom Fiskus hinterrum. Da sage ich, du, das ist Betrug. Ah, er war ganz grantig. Ja. Aber so ist das, auch im geschäftlichen Leben. Wie viel Murren und Hadern über die Wege, die Jesus dir führt, da ist die Einsamkeit, wo man murrt und hadert, Herr, ich halte es nicht aus. für all das Reden im Trotz und in der Bitterkeit, vielleicht auch über sein Alleinsein, über die Enkelkinder oder die Kinder, die nicht richtig in die Spur hineingehen. Da ist das Reden im Trotz, da ist all das Schelten und Schimpfen, da ist all diese beleidigende, verleumdende Reden, da ist all das lieblose Reden und Richten, da ist all das hochmütige Kritisieren, Witze und Scherze, die auf Kosten anderer klatschen, rechtfertigen, verteidigen. Oh, du siehst, die Liste ist lang. Und weil wir so viel geredet haben, was nicht taugt, weil wir so viel gesündigt haben mit der Zunge, darum hat er geschwiegen. Wir müssten sonst auf ewig schweigen im Gericht Gottes, wenn nicht Jesus für uns hier verstummt wäre und dort im Gericht. Ja, und auch für all das unrechte Schweigen, wo wir hätten etwas sagen müssen. Wir merken, wenn wir den Katalog hier so durchgehen, oh, da wird uns ganz Angst. Und dann ist doch unser lieber Heiland, der sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das Blut Jesu reinigt von aller Schuld. Wenn wir das nicht hätten, dann würde ich sagen, Thomas, halt den Mund hier, du verschreckst die Leute, geh lieber raus. Nein, wir haben einen Heiland und der will uns zurechtbringen. Und er bringt dich so lange zurecht, bis du dort oben in der Ewigkeit hineinpasst. Vorher lässt er keine Ruhe. Das haben wir bei Jakob gesehen. Der Jakob hat auch gedacht, ich bin schon ein Kerle. Sauber. Und dann hat er 20 Jahre Sonderurlaub gekriegt bei Laban. Und dann verschlägt ihm Gott die Hüfte, dass er nur noch eins hinkriegt. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Aber da hat er dann gesagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und habe verloren. Nein, er hat gesiegt. Jesus ist doch der Sieger und wenn wir uns an den hinhängen, dann sind wir mit da dabei. Ein vierter Punkt noch. Jesu vorbildliches Schweigen. Ich möchte eigentlich fast schließen, aber es muss einfach jetzt noch ein bisschen ein Anhang sein. Jesus ist uns das Vorbild. Paulus sagt das immer wieder. Nehmt euch Jesus zum Vorbild. Petrus sagt, ja, ganz klar, im Schweigen hat Jesus letztendlich dort am Kreuz, 1. Petrus 2, uns ein Vorbild gegeben. Ja, und das ist schwer. Wann soll denn jetzt ein Christ reden und wann soll er den Mund halten? Schweigen. Paul Gerhardt hat im Passionslied gesagt, ich will daraus studieren. Das wollen wir jetzt noch am Ende noch mal kurz tun. Es ist jetzt keine Hochschulexamen, was wir hier ablegen, aber es ist wichtig, dass wir uns das auch ein Stück weit vergegenwärtigen. Wo ist es gut zu schweigen und wo ist es nötig zu reden? Wo redet Jesus? Er redet, als Pilatus ihn nach der Wahrheit fragt. Du sagst es. Da hat er ein fröhliches und freies Bekenntnis abgelegt. Jesus redet also, wenn es um die Sache Gottes geht, wenn es um die Sache der Menschheit geht und um die Wahrheit, dann hat er ein freies Bekenntnis. Und das ist für uns ein gutes Vorbild. Fluch unserem feigen Schweigen, auf in der Kraft Jesu zu einem festen und freudigen Bekenntnis, wo es um seines Namens willen geht, etwas zu sagen. Dann sind wir gefordert. Und wir sehen es ja, wie nötig das der Pilatus gehabt hat. Da schwankt er zwischen Thron und Menschenmenge. Soll er ihn töten oder geißeln lassen? Pest oder Cholera? Seine Unschuld hat er ja gewusst. Und doch hat er ihn nicht kreuzigen lassen wollen. Und am Ende hat er einfach klein beigegeben. Ja, so ist das. Wer mich bekennt vor den Menschen, vor dem werde ich mich auch bekennen, vor meinem himmlischen Vater. Der Herr bewahre uns doch vor einem feigen Schweigen. Wo schweigt Jesus? Er schweigt, wo er bei den Menschen keine Faser der Empfänglichkeit mehr sieht. Und das ist natürlich für uns schwierig. Ich denke, da hat der Herr Jesus einen anderen Herzensblick gehabt wie wir. Aber es gibt auch manche Situationen, wo nur noch gelästert wird. Ich kenne solche Leute, wo ich dann auch geschwiegen habe. Er schweigt vor einem verstockten Kaiphas, vor einem Wollüstling Herodes und vor einem ganz verflachten Pilatus. Rede du von dem einen, den du lieb hast, wo noch ein wenig Funke der Empfängnis eigentlich zu sehen ist. Herodes hatte nur noch Spott, Kaiphas nur noch Bosheit und Pilatus wollte einfach ein bisschen unverbindlich diskutieren. Jesus schweigt vor den giftigen Worten des Hasses. Das Volk, die Kriegsknechte, dort hat er geschwiegen, weil er gesehen hat, das wird nur noch ein Gießen von Öl ins Feuer hinein. Und da hat der Heiland wahrscheinlich auch, und das ist für uns, denke ich, auch wichtig, Herr, gib uns, wenn es soweit ist, dass nur noch Spott übrig ist, hilf uns zu schweigen. Und Jesus schweigt gegenüber den Lügen und Verleumdungen, die er selber ertragen muss. Gegenüber all dieser Bosheit ist ja auch für uns wichtig. Wir brauchen uns nicht verteidigen. Ich denke, das ist heute so Usus, nicht, wenn irgendwas passiert ist, welche Motive und, dann sage ich, was passiert, was will man denn nach Motiven dann noch fragen? Ja, aber so ist die Welt einfach. Und er schweigt bei all dem Schweren, das der Vater aufgelegt hat, das Kreuz, was auf ihn wartete. Und das soll auch uns, und dann schweigt er nicht, er schweigt jetzt nicht. Auch wenn du ein Kreuz hast, ein Hauskreuz oder ein anderes Kreuz, da schweigt doch Jesus nicht. Er schweigt hörbar für uns jetzt, ja, aber vor dem Vater, da tritt er ein und schweigt nicht. Das ist doch das viel effektivere und bessere. Lasst uns die Hände falten und beten. Vergib, Herr Jesus Christus, vergib uns all unsere Zungensünden. Hilf uns, dass wir reden und schweigen lernen zur rechten Zeit. Hilf uns, dass wir so frei und freudig bekennen und so heilig schweigen lernen wie du. Amen.